Und wir hatten jetzt, ich kann mich erinnern, in den fast zweieinhalb Jahren, drei Personen, die, von denen wir uns getrennt haben, wo es nicht wirklich um Performancegründe ging, sondern es hat einfach, die Personen haben nicht zu uns in die Kultur, in das Umfeld gepasst. Ja.
Diese Person war in den anderen Environments wahrscheinlich wirklich ein Top-Player gewesen, hat da Top-Arbeit entsprechend abgeliefert und einen ganz anderen Rhythmus. Aber dann gegen sozusagen so eine Sozialisierung sich dahingehend dann zu verändern, kann wirklich auch dazu führen, dass, sage ich mal, eine Person zur Einsicht kommt, hey, dort habe ich gut funktioniert, aber das ist jetzt ein Umfeld, das einfach sozusagen nicht zu mir passt. Ja, ich habe einen anderen Rhythmus.
Mal strikter für uns selbst vorgenommen, dass wir sehr vorsichtig sind, wenn wir Leute einstellen, die noch nie in einem Startup-Umfeld gearbeitet haben. Ja. Wir haben halt ein bisschen angenommen, dass Companies wie Amazon, Google oder Facebook ein Startup sind. Nur weil die nach außen oft sehr Startup-like wirken, aber am Ende Großkonzerne sind. Und jemand, der sein Leben lang 5-6 Jahre nur bei so einem Konzern war, heißt nicht gleich, dass die Person versteht, wie so ein Early-Stage-Umfeld funktioniert. Ist einer wahrscheinlich unserer ungewöhnlichster Wert ist, we are smart about balancing difficult trade-offs. Das ist natürlich in Product und Tech machst du den ganzen Tag schwierige Trade-offs. We don't talk behind people's back about things we wouldn't tell them directly. Ja, hatten wir zum Glück noch nie den Fall. Ja, aber ich merke, bei uns sind Leute sich sehr bewusst, was sie sagen, weil wir das haben. Sind sehr bewusst, kein Backtalk zu haben. Ja, und das merkt man bei uns in der Company wahnsinnig stark. Ich muss sagen, wir haben überhaupt keine Gossip-Culture. Ja, das haben wir jetzt auch schon von einigen Leuten gehört. Die sagen so, es ist extremely direct.
Winning Teams from Pre-Seed to Series B. Heute geht es weiter mit der zweiten Episode mit meinem Gespräch mit Markus. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, hört zunächst dort rein. Ansonsten viel Spaß. Markus, herzlich willkommen zurück zu Winning Teams, die zweite.
Freut mich wieder dabei zu sein. Danke, Florian, für die Einladung.
Genau, letztes Mal hatten wir ein paar technische Probleme. Ja. Das musste auch irgendwann mal geschehen. Deswegen haben wir dann quasi abgebrochen. Aber man muss ja aus allem das Beste machen. Und somit haben wir jetzt einen Zweiteiler, unseren ersten Zweiteiler. Und genau, ich freue mich, mit dir heute wieder zu dem Thema zu sprechen, Designing Culture Early On, wie wichtig es ist, Kultur von Anfang an aufzubauen. Und letztes Mal hatten wir schon herausgearbeitet gehabt, dass Kultur das gelebte Verhalten ist und dass es wichtig ist, dass Werte wirklich früh, explizit und authentisch kommuniziert werden. Ja, weil wir hatten das Thema gehabt, wie es, wenn man mit der Wertearbeit erst anfängt nach 20, 30 Mitarbeitern, eventuell das Gründerteam eine Idee hat von, das sind unsere Werte, es sich aber schon eine ganz andere Kultur herausgebildet hat. Wir haben letztes Mal schon so ein bisschen über sozusagen die Erfahrung gesprochen in anderen Unternehmen und wie sie jetzt auch das Thema, wie du Kultur von Anfang an entsprechend designst, bei Flynn beeinflussen. Und bei euch war die Reihenfolge gewesen, erst kam da das richtige Gründerteam zusammen, dann wurde gemeinsame Wertearbeit gemacht, bevor man überhaupt die quasi richtige Idee hatte und mit ihr gestartet ist. Heute wollen wir darauf jetzt auch nochmal konkreter entsprechend eingehen, was das jetzt für euch bedeutet habt, dass ihr wirklich eure Werte von Anfang an erarbeitet habt, sie aber auch im Team explizit gemacht hat, wie das euch sozusagen auf eurer Reise bisher geholfen hat. Und damit wir jetzt direkt eintauchen in das Thema, erste Frage: Bei welchen Hiring- oder Führungsentscheidung hat euch euer Wertefundament in den ersten 2 Jahren sehr geholfen?
Also ich würde sagen, im Recruiting-Prozess und Hiring spielt es eine Rolle, aber da haben wir es noch nicht so stark etabliert, wie ich das eigentlich gerne möchte. Da werden wir das mit der nächsten Wachstumsphase nochmal expliziter machen, weil es auch so war, dass sozusagen wir jetzt im Recruiting alle Personen, noch einer der Founder gesprochen hat. Das heißt, wir haben immer so ein bisschen einen Final Culture und Values Check am Ende des Prozesses. das müssen wir nochmal expliziter machen, in Zukunft auch. Ja. Wir haben also explizite Fragen. Wir checken natürlich auf die Values. Ich schaue mir das an, aber das kommt sehr stark noch von mir getrieben, noch weniger vom Team getrieben. Wo es uns sehr viel geholfen hat, ist, glaube ich, bei Entscheidungen, wenn wir gemerkt haben oder hinterfragt haben, ob eine Person die richtige Person für unser Team ist. Und wir hatten jetzt, ich kann mich erinnern, in den fast zweieinhalb Jahren, drei Personen, die von denen wir uns getrennt haben, wo es nicht wirklich um Performance-Gründe ging, sondern mehr, natürlich ist immer die Frage, wie man Performance natürlich auch definiert, ja, aber es war kein Thema, dass die Person skillmäßig nicht gut genug gewesen wäre, sondern es hat einfach, die Personen haben nicht zu uns in die Kultur, in das Umfeld gepasst. Ja. Und um ein Beispiel rauszupicken, wir hatten jemanden, die Person war wirklich sehr erfahren, hat tolle Stationen davor durchlebt bei Global Top Tech Companies, aber immer in sehr, sehr großen Unternehmen, sehr großen Konzernen, immer sehr researchlastig gearbeitet. Und einer unserer, wenn ich sagen, das ist immer so schwierig zu sagen, was der wichtigste Wert, aber für mich nach außen getragen, wahrscheinlich einer der wichtigsten Werte ist eben, we are open-minded and highly adaptable. Und die Person hat sich ja sehr open-minded gezeigt, aber hatte mit der Adaptability und Anpassungsfähigkeit, die wir bei Flynn haben, große Herausforderungen. Ja, ist gewohnt gewesen, monatlich, quartalsweise Deliverables zu liefern, kürzeren Abständen. Und bei uns im Team hier ist sozusagen diese Anpassungsfähigkeit. Ziele können sich, ich meine, wir haben sehr, sehr gute Clarity auf unsere OKRs, die ändern sich nicht sehr, sehr regelmäßig, sondern wir haben da, glaube ich, eine sehr gute Perspektive drauf. Trotzdem, wie bei jedem Startup, ändern sich halt von Woche auf Woche gewisse Themen. Man muss neue Informationen mit aufnehmen, man bekommt neues Feedback von Kunden, auf das man reagieren muss. Diese Person hatte eine Herausforderung einfach mit dieser hohen Anpassbarkeit des Teams und auch mit dieser Agilität, die wir im Team hatten. Und das hat jetzt gar nichts mit irgendwie speziellen Performance-Druck oder so zu tun, sondern einfach selbst gesagt, ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, wöchentlich oder zweiwöchentlich Deliverables zu haben. So, ich habe einen Milestone normal auf dem Quartal, das mache ich und dann passt das wieder. Ja. Und wir haben gemerkt, dass die Person konnte punktuell super delivern, aber dann war 5 Wochen gar nichts. Gelivert, 5 Wochen Challenges sozusagen und teilweise auch dann krank 2 Wochen, ja, und ausgefallen. Und dann haben wir darüber gesprochen, gesagt, ich glaube, du bist nicht die richtige Person für ein Early-Stage-Startup. Ich glaube, vielleicht probierst du ein Later Stage, 300-400 Personen Unternehmen oder eben wieder im großen Tech-Konzern, wo du ganz anderes, erstens ein bisschen weniger generalistisch, ein bisschen weniger vielfältig, aber halt auch die Anpassungsfähigkeit nicht so krass gebraucht wird. Ja. Und die Person hat das ja selbst eingesehen und wir haben uns voneinander im sehr Positiven getrennt. Ja, weil das einfach fundamental an dieser Seite nicht gepasst hat. Ja. Manche würden das vielleicht als Performance abtun. Ich würde sagen, Person ist sehr, sehr stark in dem, was sie tut, aber halt einfach für die Kultur, die wir haben und wie wir arbeiten, nicht passend gewesen. Und in einem anderen Fall war es eher, wo wir diese Passion nicht gespürt haben und Collaboration Style nicht gespürt haben. Bei einer anderen Person war es dann eher, ja, die Trade-offs, die getroffen wurden, nicht die richtigen. Also viele der Entscheidungen, wo wir uns von Personen getrennt haben, waren dann stärkerer Natur. Zum Glück nicht viele gewesen. Wir haben jetzt in der History von Flynn, ich glaube, vier Leute von unserer Seite gekündigt und eine Person ist von sich aus gegangen, weil sie mit dem Remote-Setup einfach lieber mehr on-site arbeiten wollte. Aber in spannender Weise, ich würde sagen, 3 von 4 Fälle, wo wir uns getrennt haben, wenn nicht fast 4 von 4 Fälle, war eben stark getrieben von dem Thema Values.
Interessante Beobachtung. Kann ich nur unterstreichen, da diese Person war in den vorigen oder in den anderen Environments wahrscheinlich wirklich ein Top-Player gewesen. Hat er Top-Arbeit entsprechend abgeliefert und einen ganz anderen Rhythmus. Ja? Und wenn diese Person auch über Jahre in diesen, sag ich mal, größeren Scale-Ups gearbeitet hat, ja, wirst du ja irgendwann auch sozialisiert, ja, wie Sachen entsprechend funktionieren. Und dann ist es vielleicht einerseits Wollen von die Person, war wahrscheinlich hoch motiviert und wollte auch mit euch erfolgreich sein, ja. Aber dann gegen sozusagen so eine Sozialisierung, sich dahingehend dann zu verändern, kann wirklich auch dazu führen, dass, sage ich mal, eine Person zur Einsicht kommt, hey, dort habe ich gut funktioniert, aber das ist jetzt ein Umfeld, das einfach sozusagen nicht zu mir passt. Ja, ich habe einen anderen Rhythmus. Ja. So, würdest du sagen, es hat euch geholfen, früher sozusagen da mit der Person auch ins Gespräch zu gehen und einen Schlussstrich zu ziehen, einen gemeinsamen, anstatt vielleicht daran festzuhalten, dass die Person in anderen Umfeldern ja hoch erfolgreich gewesen ist und das muss doch funktionieren?
Ja, ich glaube, die Werte helfen uns halt, Dinge für uns selber strukturiert zu reflektieren, aber dann auch ins Team strukturiert zu kommunizieren, sondern nicht zu sagen, ja, wir haben jetzt die Person gekündigt und I don't know why, aber sondern gekündigt und wir haben uns getrennt, weil wir hier und da das Wertealignment nicht sehen. Ja, das hilft den Leuten im Team auch, die Werte besser zu verstehen, wenn man sowas gut kommuniziert, weil die meisten sehen das dann auch nachvollziehbar. Ja, man gibt ein Beispiel, das stärkt auch die Werte, solche Interaktionen im Team. Das heißt, es macht jetzt wahrscheinlich eine Entscheidung gar nicht unbedingt schneller, weil die Person war sehr open-minded, ja, und deswegen haben wir auch noch eine Chance gegeben, sich da auch anzupassen, weil sie offen war gegenüber Kritik und dem Feedback. Aber dann haben wir halt inhärent gemerkt, dass es sozusagen die Anpassungsfähigkeit passt nicht. Vermutlich, wenn man das nur auf ein reines Performance-Evaluierung runterbricht, hätten auch viele Leute sich getrennt von der Person. Aber was uns halt dadurch gelungen ist, ist sozusagen selbst eine Klarheit zu finden, warum passt das nicht? Der Person eine Klarheit mitzugeben, warum passt du bei uns nicht? Du hast nicht versagt, du bist nicht schlecht, sondern es passt einfach quasi das, was wir als Kultur leben und wie du ja sozusagen Arbeit erfahren hast, sind zwei unterschiedliche Themen und das eben auch ins Team zu tragen. Also ich glaube, es hilft einfach, Clarity zu erzeugen. Und das ist hier sehr wertvoll gewesen. Oder in dem Fall
ich auch einen wichtigen Punkt, Arbeit erfahren hat und die Person war ja erfolgreich gewesen. Also das war ein, sag ich mal, Top-Player in einem anderen Umfeld. Ja. Und ja. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist auch ganz wichtig, dass Menschen wie Pflanzen, sozusagen. Stell sie an die richtige Stelle, ja, wo sie die richtigen Mount von Sonne erhält, ja, das Wasser, was sie braucht und sie blüht auf. Wenn du aber eine Schattenpflanze sozusagen in die Sonne stellst, geht die halt entsprechend ein, ja. Und da muss man sich halt immer entsprechend bewusst sein, wohin passt die Person. Konkret, was habt ihr jetzt für Anpassungen in eurem Recruiting-Prozess aus diesem Learning auch vorgenommen?
Nochmal strikter für uns selbst vorgenommen, dass wir, wenn überhaupt, also sehr vorsichtig sind, wenn wir Leute einstellen, die noch nie in einem Startup-Umfeld gearbeitet haben. Ja. Wir haben halt ein bisschen angenommen, dass Companies wie Amazon, Google oder Facebook ein Startup sind, nur weil die nach außen von der Brand und der Wahrnehmung oft sehr Startup-like wirken, aber am Ende Großkonzerne sind. Und jemand, der sein Leben lang 5-6 Jahre nur bei so einem Konzern war, heißt nicht gleich, dass die Person versteht, wie so ein Early-Stage-Umfeld funktioniert. Und da sind wir ganz, ganz sensibilisiert jetzt darauf, sozusagen nochmal stärker darauf zu schauen. Ich meine, das hat jetzt weniger mit Werten zu tun, eher mit den Elementen von Erfahrung im Lebenslauf. Dort drauf zu schauen, wir waren überrascht, dass die Person kam aus dem Tech-Bereich, jetzt weniger Erfahrung mit so klassischen Scrum-Arbeit hatte und so weiter. Das hätten wir auch können im Interview schon besser rausfinden. Also wir hatten einfach gewisse Annahmen in dem Hiring getroffen, weil wir halt einen Brand gesehen haben und dachten, okay, bei dieser Brand muss das gegeben sein. Und das war sehr überraschend, muss ich sagen, wie unterschiedlich dann so ein großer Konzern in verschiedenen Ländern sein kann, wenn du jemanden von hier oder da oder dort hirest. Also das war auf jeden Fall eine der relevanten Konsequenzen hier.
Ich würde sagen, auch ein häufiger Fehler. Man lässt sich davon teilweise entsprechend blenden, genau, von einer Brand, vielleicht von einem auch sozusagen Erfolg, das von einem Unternehmen entsprechend ausgeht, ohne manchmal wirklich konkret zu verstehen, wie hat diese Person zu diesem Erfolg entsprechend beigetragen? Wie hat sie entsprechend erfolgreiche Arbeit gemacht? Und ist das wirklich direkt auch adaptierbar auf unsere Umwelt? Und welche Art von Arbeit oder wie Arbeit gemacht werden muss, damit sie erfolgreich ist? Ja? Hast du vielleicht, wenn ihr jetzt noch mal ein bisschen weiter denkst, nachdem ihr euch von dieser Person entsprechend getrennt habt und du gehst jetzt in Interviews rein, du hast gesagt, du schaust noch mehr auf den Lebenslauf. Was heißt das vielleicht konkret?
Ich würde gar nicht sagen mehr. Ich würde sagen, Lebenslauf-Screening ist natürlich immer eine sehr große Herausforderung, zu sagen, auf was schaue ich überhaupt, ja. Und ganz ehrlich, wenn ich rekrutiere, ich schaue mir meistens nicht den Lebenslauf, sondern das LinkedIn-Profil an, weil das einfach für mich viel leichter zu scannen und zu screenen ist. Die meisten Personen haben Unternehmen in ihrem Lebenslauf, die ich nicht kenne. Das heißt, im Lebenslauf kann ich nicht mal beurteilen, ist es ein kleines Unternehmen, ist es ein Großkonzern und so weiter und so fort. Das heißt, ich schaue mir das LinkedIn-Profil an und ich würde sagen, ich schaue es nicht anders an, aber es sensibilisiert gewisse Stellschrauben nochmal stärker, die man eigentlich hat und man ist dann gerade bei großen Logos vielleicht nochmal vorsichtiger. Und weil du angesprochen hast, man lässt sich oft blenden von großen Logos, das ist definitiv ein Bias, den man sozusagen hat. Wir hatten dann trotzdem einen rigorosen Recruiting-Prozess, wo die Person schon vieles bewiesen hat, sozusagen an dem Punkt. Ich würde sagen, nochmal wichtiger, und das ist ja immer so ein Learning, ja, dass Referenzen extrem wichtig sind. Leider ist es bei manchen Personen schwer, gute Referenzen zu bekommen, die nicht direkt von der Person kommen. Das ist dann auch immer ein gewisser Bias, der mitgegeben wird. Mhm. Wenn ich mir ansehe, wer sind die besten Personen, die wir rekrutiert haben, das sind entweder Referrals oder Leute, über die wir Referenzen bekommen haben, die jetzt nicht direkt von der Person kamen, sondern wir kannten irgendjemanden, der mit dieser Person gearbeitet hat und die hat sehr, sehr positiv über diese Person gesprochen. Das sagt oftmals mehr aus als der gesamte Interviewprozess. Ist aber natürlich sehr schwer zu erlangen und entsprechend im Stress depressiert man sowas auch ganz gern mal und sagt, ja, das wir waren überzeugt, das passt schon, let's do it. Ja, ich glaube, da muss man sich dann zwingen dazu, sich auch diese Zeit zu nehmen, gute Referenzen einzuholen. Deswegen Lebenslauf-Screening, ich glaube, es hat jetzt nicht fundamental verändert, außer dass man ein bisschen sensibilisierter auf gewisse Elemente wieder ist. Ja, das würde ich mal so sagen.
Referenzen definitiv auch wichtig, gerade wenn du vielleicht auch durch die Referenz einen persönlichen Kontakt hast und dann noch ein bisschen mehr so ein Inside-View. Was läuft da? Wie läuft es? Nach meiner Erfahrung ist es, wie man, sag ich mal, dieses Thema Anpassungsfähigkeit auch wirklich checken kann, ist, indem man wirklich tief in das im Interview da reingeht. Okay, wie war das Setup? Wie habt ihr gemeinsam entsprechend gearbeitet? Ja. Was waren, sag ich mal, Situationen, wo eine schnelle Kehrtwende erfolgen musste und wie bist du damit entsprechend umgegangen, ja, um wirklich, sag ich mal, tiefer dort in die Details reinzugehen. Und dann kriegt man auch eine Idee davon, okay, gut, wie ist das Umfeld? Was wurde sozusagen in dem Umfeld belohnt? Welche Art und Weise des Handels? Welche wurde eher abgestraft? Was waren sozusagen so die Normen entsprechend des Handelns? Was ist die Überzeugung von was ist richtig? Ja, wodurch man dann wirklich eine konkretere Idee bekommt, okay, gut, das bedeutet Anpassungsfähigkeit für die Person und bedeutet das wirklich auch Anpassungsfähigkeit für uns in unserem Umfeld?
Ich meine, die Schwierigkeit hier ist natürlich einerseits, ist im Recruiting-Prozess meistens zu wenig Zeit, um wirklich alle Themen tief genug zu beleuchten. Das heißt, man muss dann auch ein gewisses Gefühl entwickeln und du hast gerade im Recruiting auf der einen Seite das Extrem, dass Sales-Leute, die einfach wahnsinnig gut kommunizieren können und die trainiert drauf sind, dir zu erzählen, was du hören willst. Und auf der anderen, am anderen Ende des Spektrums oft viele Engineers, die nicht so stark kommunikativ sind und Dinge vielleicht denken und meinen, aber nicht so gut ausdrücken können. Und das macht das halt teilweise dann halt sehr schwierig, dass man sozusagen in diesen Bias nicht reinbringt. Und deswegen zum Beispiel, also ein Thema der Anpassungsfähigkeit, worüber wir auch nachdenken, ist, wir haben bei Engineers so eine System Design Discussion, ja, das ist so eine Case-Diskussion ohne Vorbereitung. Und dort spontan Elemente einzubauen, auf die man reagieren muss, zu schauen, wie reagiert die Person. Das testet teilweise aber manchmal auch eher Schlagfertigkeit und spontane Anpassungsfähigkeit als jetzt fundamental tiefgründige Anpassungsfähigkeit. Und das macht es schwierig. Und deswegen würde ich sagen, Recruiting bleibt für mich ein wahnsinnig schwer zu lösendes Thema. Nach, ich weiß nicht, 500 Interviews in meiner Karriere ist noch immer, wo ich mir denke, wow, es ist einfach so schwer.
Ja, es ist eine Kunst für sich. Was du auch gerade erwähnt hast, du hast jemanden im Sales und dann hast du jemanden, der im Tech arbeitet, eher, sag ich mal, dann introvertiert ist, dann hast du jemanden Extrovertierten, auch jemanden, der halt Storytelling beherrscht, jemand, der es halt nicht beherrscht, das auch mit entsprechend einzukalkulieren, um dann, ja, für sich auf einer gewissen sozusagen Informationsbasis die beste Entscheidung entsprechend zu treffen und aber auch zu verstehen, okay, wen habe ich da gegenüber, muss ich da jetzt nochmal, wie muss ich den auch entsprechend abholen, damit ich an den Kern letzten Endes komme. Ja. Jetzt lass uns nochmal von dem Recruiting vielleicht in das Thema auch Führung reingehen. Und wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, was es vielleicht für schwierige Entscheidung, insbesondere in den ersten, ja, 1-2 Jahren von Flynn gegeben hat, wo euch wirklich eure Werte Orientierung gegeben haben. Fällt dir da was spontan ein, wo?
Ehrenentscheidungen sind meistens Bibelentscheidungen, wo es um Thema Kündigung geht. Also das würde ich sagen, waren sicher die schwierigsten Entscheidungen, wo es uns hilft, auf die Werte zurückzugehen und zu reflektieren. Also wenn ich jetzt so den Lifecycle von Leuten, die mit uns arbeiten, Recruiting, Weiterentwicklung und eben, ich meine, teilweise beim Thema Förderung ist es ein Thema zu sagen, wo sehe ich Leute, die einfach die Werte extrem stark vertreten und extrem stark leben und in das Unternehmen tragen, dann hab ich da wahrscheinlich schon auch eine Tendenz zu sagen, das sind Leute, die ich stärker fördere, wo ich eine starke Chance sehe, dass die auch Leadership-Verantwortung übernehmen können. Aber ich würde sagen, die schwierigsten Entscheidungen sind auf jeden Fall Kündigungsentscheidungen. Zu sagen, ist das jetzt zu früh, passt das, mache ich das jetzt? Dort treibt das einen voran. Ich denke jetzt sonst an der Kundensicht zum Beispiel, erinnern wir uns immer wieder daran, in der ganzen Kommunikation sehr klar zu sein und Integrität sehr hoch zu halten, was zwei sehr, also Clarity und Integrity ist zwei sehr wichtige Werte, die so Richtung Kunden eine große Relevanz haben. Und vielleicht, aber das kommt bei mir sehr natürlich, in der Product Development Ecke hast du natürlich sehr, sehr viele schwierige Trade-off-Entscheidungen. Ja, und neben Adaptability, Integrity, Clarity und Collaborating with Passion ist einer wahrscheinlich unserer ungewöhnlichster Wert, ist We are smart about balancing difficult trade-offs. Ja, und das ist natürlich in Product und Tech machst du den ganzen Tag schwierige Trade-offs im Product Management zwischen was, welcher Scope ist ausreichend, Geschwindigkeit versus Scope und Quality, baue ich jetzt ein Feature für den einen Kunden, der das ganz dringend braucht, aber es ist nur ein Kunde, mache ich das, um den Deal zu closen oder baue ich das Thema, wo ich 5 Kunden gleichzeitig etwas mehr happy mache. Das sind so viele schwierige Trade-off-Entscheidungen, wo wir uns immer wieder darauf besinnen und wo ich auch sehr stark unsere Product Manager darauf quasi eingeschworen habe auf das Thema. Wie kann man sich dem sehr bewusst machen, dass diese Trade-off, da gibt es keine bessere oder schlechtere Entscheidung, sondern das ist ein Parameter. Und wir hatten, fällt mir ein Beispiel ein, auch ja, für so eine schwierige Entscheidung. Wir hatten ein Thema, wir haben am Anfang geplant gehabt, mit einer Partnerintegration uns ein bisschen Geschwindigkeit zu holen. Ja, einen Partner zu integrieren, um nicht selber 10 Datenquellen integrieren zu müssen, sondern einem Aggregator, wenn man so möchte, und damit Geschwindigkeit drauf bekommt. Dann haben wir gemerkt, dass diese Aggregator technisch gar nicht das liefert, was wir bräuchten, auch wenn die Reputation gut ist, von denen, dass das echt zu einigen Problemen führen kann. Und da hatten wir eine sehr Cross-Disziplin-Diskussion mit Engineering, mit Business, mit Product Management, um verschiedene Seiten zu beleuchten und sagen, okay, das würde uns wahrscheinlich 3-4 Wochen schneller machen, aber die Long-Term-Themen sind halt wirklich auch sehr, sehr problematisch, haben alle Themen auf den Tisch gelegt, haben das abgewogen. Und das war so eine wirklich, wie es auch in der Jeff Bezos sage, Type 1, Type 2 Decision, ja, eine Type 1 Decision, die schwierig wieder abwickelbar ist, zu machen und die sehr langfristigen Impact hat. Und deswegen haben wir uns da extrem viel auch die Zeit genommen, das gut zu entscheiden und gut zu durchdenken. Während viele Entscheidungen dann halt auch schnell gehen müssen, ist das eine Entscheidung gewesen, wo wir versucht haben, diesen Trade-off sehr klar zu entscheiden. Das ist vielleicht zum Beispiel, was jetzt nicht People betreffend ist, wo wir uns sehr stark unsere Values in den Vordergrund gegeben haben und diese Möglichkeiten dann immer nutzen, um dem Team auch die Values zu kommunizieren. Nämlich, dass wir dann im All Hands solche Entscheidungen announcen und dann im Announcement dieser Entscheidungen highlighten, von welchen Values die Entscheidung getrieben wurde. Sagen, das ist jetzt ein gutes Beispiel für Balancing Difficult Trade-Offs. Oder wir hatten einen Plan vorgestellt vor 3 Wochen und dann Montag All Hands groß den Plan einmal rot durchgestrichen, groß drüber geschrieben, Adaptability. Ja, wir haben neue Informationen, wir müssen den Plan ändern. Ja, that's Adaptability. So, und das versuchen wir ganz bewusst in meinem All Hands dann auch mitzubringen, um den Leuten auch dieses Verständnis der Values zu schaffen.
Hm. Okay. Gehe vielleicht nochmal ganz kurz drauf ein, das ist auch ein interessanter Punkt, Type 1, Type 2 Decisions. Type 1 Decisions sind, korrigier mich, Decisions, die quasi irreparabel ist oder schwierig rückgängig zu machen, ja, und langfristige Auswirkungen haben. Und Typ 2 Decisions sind Decisions, die auch noch, sag ich mal, umkehrbar sind und langfristig nicht so relevant.
Genau, also meine Langfristigkeit spielt gar nicht so eine große Rolle, sondern die Frage ist, wie schwer ist es, diese Entscheidung rückgängig zu machen? Und der Großteil der Entscheidungen, die ich treffe, 99% sind Type 2 Decisions. Ja, wo ich sage, das ist besser, schnell zu entscheiden, weil wenn es nicht die perfekte Entscheidung war, dann ändere ich einfach etwas. Und wenige Entscheidungen sind Type 1 Decisions. Gutes Decision-Making heißt zu verstehen, wann habe ich eine Type 1, Type 2 Decision. Ich gebe dir mal ein ganz simples Beispiel aus meiner Vergangenheit bei einem Startup, das meiner Meinung nach kein so gutes Decision-Making Company war. Da wurde über Nacht ganz schnell entschieden, in welche Länder wir expandieren, ja, ohne da tiefgehend drüber nachzudenken, zu sagen, ja, lass mal hier nach Frankreich expandieren, lass mal dorthin expandieren. So sehr aus dem Aktionismus heraus, was sich dann als nicht so smart alles herausgestellt hat, während dann ewig im Management-Team zu 10 diskutiert wurde, ob das Budget für Hotelübernachtungen 110 oder 120 Euro sein sollten. Ja, das ist halt ein eigentlich richtig schönes Beispiel für verkehrtes Decision-Making, wenn ich sage, das Hotelbudget kann ich immer anpassen, wenn ich merke, das passt nicht und so weiter. Das muss einfach jemand entscheiden, Ende aus. Während die Expansion so essentieller strategisch ist, so schwer rückabwickelbar, hat solche Konsequenzen. Und das so als kleines Beispiel, wo ich sage, das war nicht besonders smartes Decision Making.
Robert, genau, so ähnliche Themen habe ich auch schon erlebt. Sehr, sehr, sehr spannend. Also der Wert, we are smart about balancing difficult trade-offs. Ihr unterstützt das Team, indem ihr auch die Awareness entsprechend schafft. Okay, hey Leute, es gibt Type 1 und Type 2 Decisions. Denkt erstmal entsprechend darüber nach, ja, bevor ihr entscheidet oder sozusagen entsprechend tiefer reingeht. Jetzt hast du gerade geschildert gehabt bei der einen Entscheidung bezüglich der Integrationspartner, ja, nein. Seid ihr dann so vorgegangen, dass ihr euch Zeit erstmal genommen habt und das Problem von allen Seiten beleuchtet habt? Gibt es ansonsten noch andere Rituale oder Tools, die ihr nutzt? Habt ihr eventuell für euch ein Sheet entsprechend entwickelt, was euch hilft, bei solchen entsprechenden Entscheidungen die verschiedenen Perspektiven erstmal gegenüberzustellen und sichtbar zu machen? Also wie habt ihr diesen Wert, der euch wichtig ist, das smart entsprechend zu sein, wie habt ihr den operationalisiert?
Ich würde sagen, wir sind jetzt nicht sehr dogmatisch in der Operationalisierung dieser Themen. Das ist wirklich etwas, wo wir achten sehr stark darauf, dass die Werte präsent sind im Day-to-Day. Ja, weil das ist was ich auch für viele Unternehmen sehe, dass die Werte einfach nicht präsent sind. Ja, die hängen vielleicht die Werte auf gedruckt in auf ein schönes Bild ins Office, ja, aber that's it. Und wir achten sehr darauf, die Werte immer in der Diskussion zu halten. Das heißt, Beispiel im All-Hands Entscheidungen damit zu untermauern. Wir haben ein Appreciation Game, wo man quasi wöchentlich so anonym Appreciation für Leute abgeben kann und da assignen wir dann für die Kommentare, die Leute geben, sagen, das ist ein gutes Beispiel für diesen Value, das ist ein gutes Beispiel für jenen Value. Wir führen jetzt auch sowas ein, dass wir Quarterlies und Voting machen, wer ist der oder die Hero for Integrity, for Clarity. Das heißt, wir führen so für jeden Value eine Person voten, der diesen Value am besten gelebt hat in diesem Quarter. Ich mache einmal meistens im ersten Jahr, wenn jemand bei uns ist, eine Umfrage über die Werte, also wo ich sozusagen den Leuten sage, ja, Julia, und Julia sitzt ein Dreivierteljahr bei uns und ich schicke einen Fragebogen an Leute, die mit Julia arbeiten und lasse sie Julia bewerten auf den Wertenebene und mit einer sehr harten Skala, ja, 1 bis 6. Und da ist aber 6 ist, diese Person ist die stärkste Ausstrahlung dieses Values in unserer Company, so dass es nicht leicht ist, eine 6 zu geben. Ja. Und eine 5 ist auch schon so absolut proaktives Leben des Values. Ja. 4 ist so gutes, solides Leben des Values. Um einfach auch ein Gefühl zu haben, das stärkt natürlich das Value-Bewusstsein der Leute, die das Voting abgeben, aber natürlich nutze ich das dann im Feedback-Gespräch auch. Das heißt, es sind ein paar Beispiele, wie wir versuchen, die Values einfach präsent zu halten, in unserer Diskussion, auch in den Quarterly Retrospectives, die wir mit der Gesamtcompany machen, bei unseren Offsites haben wir immer eine Session, wo wir Werte vertiefen. Es gibt im Onboarding mit einem der Founder eine Wertesession. Wir versuchen wirklich an vielen Punkten diese Werte präsent zu haben. Das ist mal das Allerwichtigste, dass Leute diese in der Diskussion verwenden und sagen, ah, hier ist ein Case von not perfect clarity oder hier haben wir einen Case, wo wir smart agieren müssen, um diesen Trade-off gut zu balancieren. Und dann entscheiden die Leute teilweise selbst, was das jetzt heißt, ja, weil ich bin ein Freund von Frameworks, don't get me wrong, aber ich glaube, viele Leute simplifizieren dann Frameworks und werfen dann Framework auf alles oder verwenden nie Frameworks, ja. Und ich glaube, in Frameworks muss man halt so ein bisschen Toolbox sehen, sagen, ich muss das richtige Framework in richtige Aktion nehmen. Und vielleicht werden wir, wenn wir weiter wachsen, weitere Frameworks mit in die Toolbox nehmen, um den Leuten noch zu helfen. Ich habe selbst zum Beispiel für meine sehr, sehr schwierigen Entscheidungen ein sehr komplexes Decision-Matrix-System, das mir mein Freund vor vielen Jahren gezeigt hat. Das nehme ich so alle 2-3 Jahre für eine ganz fundamentale Entscheidung, die ich treffe, herbei, wo ich dann 10 Kriterien erarbeite für die Entscheidung, die jedes Kriterium gegeneinander rate, dann habe ich ein Weighting, dann bewerte ich meine verschiedenen Optionen auf diese Entscheidungen. Das wäre wirklich nur Framework für very sophisticated decision making. Wir haben das mit Bastian im Rahmen von Flynn 1 oder 2 Mal verwendet, ich weiß gar nicht mehr, einmal kann ich mich erinnern. Und das ist aber dann was, wo wir sagen, da haben wir als Founder gemeinsam sozusagen das verwendet und um für ganz schwierige Entscheidungen uns das heranzuziehen. Hätten wir ähnlich schwierige Entscheidungen, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das auch wieder verwenden, dieses Framework. Sonst gibt es aber auch sehr dynamisch, dass ich dann selber überlege, beispielsweise wir hatten eine sehr wichtige produktrelevante strategische Entscheidung. Ja, das war wirklich wieder ein Smart Balancing Trade-offs. Wir hatten 2 sehr attraktive Wege, was wir als nächstes Produkt entwickeln könnten. Ja, und das sind sehr unterschiedliche Wege. Und ich habe mir einfach mal 2 Stunden genommen und alle Parameter aufgeschrieben, dann beides bewertet, aber das nicht so sophisticated mit diesem Modell, das ich normal verwende, sondern ein Level weniger. Und das dann mit ein paar Leuten in der Company geteilt und mir noch ein paar Blickwinkel eingeholt. Das war jetzt kein super structured framework, das war eher so aus meinem Intuition heraus, das Problem ein bisschen zu strukturieren. Also was ich damit sagen will, ist, wir sind ja nicht dogmatisch, dass wir das eine Framework haben, sondern sind dann echt flexibel, entwickeln kleine eigene Tools, probieren herum, machen hier viel Knowledge Sharing und so entwickelt sich das Schritt für Schritt. Aber das Wichtigste, was ich hier mitgeben möchte, ist, überlegt euch ganz genau, wie könnt ihr Values präsent im Unternehmen machen, dass Leute das immer wieder hören und beginnen darüber nachzudenken und das so in die Language der Company mit einzubauen.
Okay, nochmal zusammengefasst, also das Thema Trade-offs bei wichtigen Entscheidungen, also es ist dann beispielsweise Type 1, dann nehmt ihr euch Zeit. Ihr gewährt auch entsprechend Zeit, ja, das von allen Seiten zu beleuchten und das ist ja auch eine Entscheidung, ja, in einer High-Pressure-Environment. Wir nehmen uns jetzt Zeit, weil das ist entsprechend wichtig. Darüber hinaus nutzt ihr dann auch, gerade du erwähnst immer wieder das All Hands, ja, als ein Ritual, wo ihr dann auch nochmal darauf aufmerksam macht. Das war ein sozusagen, hier ging es um being smart about balancing difficult trade-offs, ja. Um das der ganzen Organisation auch noch mal entsprechend zu verdeutlichen, in die Gegenwart entsprechend zu rufen, dass wenn der oder diejenige über ein Thema stolpert, sie auch so damit umgehen soll, ja, und dass ihr dafür dann auch Zeit zur Verfügung stellt.
Ne? Genau.
Thema Integrität hast du auch 2-3 Mal genannt und wir hatten es ja schon im in unserem ersten Gespräch, wo du gesagt hast, okay, war ein anderes Setup, in dem du mal gearbeitet hast. Da wurde auch groß Integrität auf die Fahne geschrieben, aber man hat da nicht wirklich integer gehandelt. Ja. Integrität, wenn du darüber entsprechend nachdenkst, gibt es da eine Situation, die für euch sehr bezeichnend war, intern oder gegenüber auch euren Kunden, wo ihr wirklich integer gehandelt habt, weil das für euch einfach einer der wichtigen Kernwerte ist?
Ich würde sagen, die Schwierigkeit bei dem Wort Integrität, und das habe ich selbst zum ersten Mal gesehen, wo ich zum ersten Mal mit dem Value konfrontiert war in einem Unternehmen, dass ich es gar nicht verorten konnte, was es heißt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit meiner Schulbildung zu tun hat, dass das dort nicht so präsent war, aber man kennt Wörter wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und so. Was heißt denn eigentlich Integrität? Und ich glaube, wenn man sich so einen Value nimmt, muss man erstmal sich sehr klar machen, den auch gut zu verankern und zu erklären. Und wir haben dafür unsere sozusagen Guiding Principles, die eben diesen Value Integrität dann auch mal mit dem Team mitgeben und erklären. Weil deswegen finde ich auch Integrität ein bisschen schwierig, dann geht wirklich mal zu verankern.
Ein, weil, genau, ich finde es auch immer, weil Integrität schreiben sich viele auf die Fahne quasi. Aber was bedeutet es? Ja? Und ich sehe darin auch ein Thema, ein gemeinsames Verständnis auch zu finden von, okay, wie leben wir das? Und dafür habt ihr ja genau eure sozusagen auch Guiding Principles. Vielleicht gehst du mal kurz darauf ein, was das für euch entsprechend bedeutet und wie ihr sozusagen Integrität lebt.
Ich würde jetzt da ein paar unserer Guiding Principles zitieren, aber das auf Englisch ist leichter ein bisschen sozusagen. Das eine ist, we hold one another accountable to stay true to our values. Ja, das ist sozusagen, das ist schon mal die Integrität zu unseren Values. Das ist eigentlich quasi der self-reinforcing loop, den wir hier drin haben. Dann haben wir sozusagen, we are honest, reliable, trustworthy team members, partners and suppliers. Das eher die klassischen Aspekte anspricht, die Leute auch verstehen, Reliability, also Verlässlichkeit, Ehrlichkeit. Dann ein sehr schönes Thema, wo wir sagen, we don't talk behind people's back about things we wouldn't tell them directly. Hatten wir zum Glück noch nie den Fall. Ja, aber ich merke, bei uns sind Leute sich sehr bewusst, was sie sagen, weil wir das haben. Und zu sagen, selbst wenn sie mal was sagen, etwas Kritisches über eine andere Person, dann sagen sie, by the way, ich würde der Person das auch direkt sagen. Ja, also so sind sehr bewusst, kein Backtalk zu haben. Ja, und das merkt man bei uns in der Company wahnsinnig stark. Ich muss sagen, wir haben überhaupt keine Gossip-Culture. Ja, das haben wir jetzt auch schon von einigen Leuten gehört, die sagen so, ist extremely direct. Und das versuchen wir zu forcieren. Da hatte ich ein wunderschönes Beispiel in einem spannenden Podcast mit, ich glaube, dem ehemaligen CPO von entweder Netflix oder Spotify, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war, der dann gesagt hat, zwei Produktmanager haben unabsichtlich in einem Slack-Channel sozusagen Public Shit-Talk gemacht während einem Meeting über einen anderen und haben es nicht gemerkt, dass sie das publicly machen oder halt in einem offenen Channel. Und dann wurde das adressiert und haben gesagt, ja, wir wollten das ja nicht im offenen Channel machen. Und der fragt dann auch den Moderator und sagt so, was glaubst du, habe ich gemacht? Ich habe beide gefeuert. Ja, weil das ist eine absolute Verletzung der Integrität, auch wenn die beide Performer sind. Lass ich das einmal durchgehen, dann bist du nicht honest with your values. Den hatten wir noch zum Glück nicht, den Case, aber wir werden uns da hier sehr, sehr ernst nehmen, auch dieses Thema, wenn wir das mitbekommen, dass wir hier sehr hart durchgreifen, unsere Values auch zu enforce. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, um das zu plakativer zu machen. Dann haben wir natürlich auch solche Aspekte wie we have zero tolerance for discrimination, racism, sexism und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, das wir halt bei uns auch sehr stark sehen. Wir haben eine sehr schöne Diversity von verschiedensten Aspekten bei uns im Team und da fühlen sich auch Leute sehr willkommen und deswegen suchen wir das auch sehr stark zu fördern und da haben wir auch wirklich keine Toleranz hier von Anfang an nicht gehabt. Mhm. Und deswegen fühlen sich hier, glaube ich, die Leute im Team sehr wohl. Und zum Glück hatten wir auch nicht hier durchgreifen müssen noch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das haben wir gemerkt, dass es hier Themen gab. Und dann haben wir aber auch als Teil der Integrity, dass wir we take confidentiality and data privacy of important information serious. Ja, und da gehen wir zweiseitig damit um. Einerseits scheren wir extrem viel Information mit unserem Team. Ja, ich habe das in anderen Companies und Startups ganz selten gesehen, dass so offen über die Company Situation gesprochen wird. Wir schreiben jedes Quartal auf, so viel Geld ist am Bankkonto. Ja, und das sagen wir jedem Team-Member und sagen, wir möchten, dass ihr das confidential behandelt. Wir möchten nicht, dass das liegt. Ich habe das in einer Company, die ich consultet habe, gesehen, wie der CEO das gemacht hat, und das hat mich sehr inspiriert und dachte ich, okay, das ist ein schönes Signal, den Leuten zu zeigen, ich vertraue euch. Aber wenn ich merke, dass das Vertrauen missbraucht wird, dann handeln wir auch ohne Diskussion. Und das ist sozusagen auch ein starkes Enforcen, immer wieder die Leute an Confidentiality zu erinnern und sagen, schaut, das ist eine Information, die wird euch in vielen Companies nicht anvertraut, weil die Leute Angst haben. Aber wir trauen euch das zu und das stärkt die Integrität auch an so einem besten Aspekt. Mhm. Und dann haben wir noch so einen Aspekt, we try to keep our promises we make. Ja, das heißt, auch zu sagen, selber gut zu überlegen, wann mache ich ein Versprechen an Dingen. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten zum Glück noch keine starke Integritätsverfehlung in der History of Flynn.
Danke auch nochmal, ja, dass du hier jetzt wirklich schon mal ins Detail gegangen bist. Das hilft, das um einfach auch das ja haptischer und greifbarer entsprechend zu machen, wie ihr das auch dann tatsächlich innerhalb der Company lebt. Ja. In Anbetracht der Zeit, weil ich weiß, du musst gleich sozusagen in den nächsten Call. Abschließende Frage. Wenn du jetzt auf deine letzten drei Jahre zurückblickst, ja, gibt es, wenn du jetzt nochmal neu anfangen würdest, irgendein Wert oder irgendein Thema, was ihr in eurer Kultur noch mehr verankern würdest? Von Anfang an.
Ich meine, das Thema, was uns sehr, sehr wichtig ist, ist die Thematik, Ownership zu übernehmen und unternehmerisch zu handeln. Das haben wir jetzt so in unseren Werten nicht direkt reflektiert. Das reflektiert sich teilweise in den Werten über balancing difficult trade-offs, open-mindedness. Ich würde sagen, das könnte man überlegen, ob man das noch stärker reflektiert, weil wir das auch immer wieder sehr stark adressieren und ansprechen, dieses Verantwortung übernehmen, unternehmerisch handeln. Das betrifft halt, ist ein bisschen Metathema. Ist vielleicht eine spannende Überlegung, ob man das auch nochmal stärker ergänzt, sozusagen. Vor allem, es ist halt so gegeben in der Early, in der frühen Phase. Ja, und das ist eine Fähigkeit, die viele Unternehmen verlieren, dieses sehr unternehmerische Denken, vor allem im Team. Deswegen wird das wahrscheinlich größer, wir werden nochmal wichtiger und zentraler, dass wir sozusagen so, we are entrepreneurs who solve big problems, so als Core Aspect. Und ich sage auch deswegen nie gerne das Wort Employee, weil ich, sondern immer Team Member oder Co-Entrepreneurs, ja, weil ich möchte nicht, dass unser Team sich als Mitarbeitende fühlen, sondern wirklich auch die Verantwortung leben, wie ein Sportsteam oder wie eben ein Mitunternehmender, weil eben auch bei uns alle Shares haben, alle über Shares incentiviert sind, und ich glaube, dass das halt viel Energie entfacht, und ich habe so oft gesehen, wie wachsende Unternehmen diese Energie verlieren, und da möchte ich sehr aktiv das nächste Jahrzehnt daran arbeiten, dass, wenn wir wachsen und auch hunderte Personen werden, eine sehr unternehmerische Kultur bleiben, sehr agile Kultur bleiben. Und da werde ich viel mehr Energie drauf investieren, wenn unser Product mal so verankert im Markt ist, dass ich das alles übergeben kann anderen Leuten. Mhm. Dann wird meine finale Verantwortung sein, das Team, die Kultur, das Operating System sozusagen zu designen, zu bauen, zu überdenken. Das ist das, was mir inhärent Spaß macht. Ich habe das gemerkt, man macht Product Work wahnsinnig viel Spaß, aber Product funktioniert nur gut, wenn man das System der Menschen, die ineinander arbeiten, das ist wie ein ganz komplexer Fabrikszusammenfluss, wenn man das gut abstimmt, die richtigen Leute zusammenbringt, dann funktioniert auch Product. Deswegen, das ist im Bigger Picture das, worauf ich mich fokussieren möchte. Und genau, that's it.
Ja, yeah. Danke dafür. Ich glaube, dieses Thema Taking Ownership ist auch gerade in der frühen Phase, geht es nicht anders. Die Urgency ist so hoch, dass wenn nicht jeder Einzelne wirkliche Ownership entsprechend übernimmt, es gar nicht geht. Also dann kommt man nicht über Level 1 entsprechend hinaus. Später wird es komplexer. Thema auch, Verantwortlichkeiten sind teilweise entsprechend nicht klar, was Voraussetzung ist, damit auch wirklich erstmal Accountability und Ownership entsprechend übernommen werden kann. Ja. Aber ich bin gespannt, wie du vielleicht sozusagen diesen Wert auch noch mehr in den Vordergrund stellst, vielleicht in der Zukunft. Ja, oder wirst du sicherlich in der Zukunft. Und ich glaube, wir können noch viel länger sprechen und ich sag dann mal auf eine Fortsetzung in baldiger Zeit.
Ja, vielen Dank. Spannende Fragen, spannendes Thema. Freut mich, dass wir es schaffen, ein bisschen tiefer zu beleuchten. Und ich würde natürlich jeden gerne einladen, einfach auch mal bei unserer Website sich unsere Values Page in der Career Section anzusehen. Einfach da gerne auch ein bisschen Inspiration zu holen, auch gerne Feedback zu geben. Und ja, freue mich, wenn die eine oder andere Organisation dadurch ein Level mehr Values Driven wird oder auch ein paar Ideen mit uns shared, wie man Values noch stärker verankern kann. Schön, dass du das Thema aufgreifst, Florian. Danke.
Danke, Markus, und bis bald. Ciao, ciao. Ja.